Willkommen zu 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Und mit Meldungen wie dieser müssen die Berliner fast an jedem Tag inzwischen klarkommen.
Achtung Autofahrer, die Stadtautobahn Berlin A100 stadteinwärts. Die Ausfahrten Hohenzollern-Damm und Kuffersendamm sind gesperrt. Hier haben sich Klimaaktivisten auf die Fahrbahn geklebt. Stau. Sie brauchen in Richtung Funkturm mehr als eine Stunde länger als sonst.
Sie kleben sich auf die Straße, um angeblich fürs Klima zu kämpfen. Sie schütten Tomatensoße oder Kartoffelbrei über unbezahlbare Kunstwerke. Was das mit dem Klima zu tun hat, das können Sie sich wahrscheinlich nicht einmal selber erklären. Wir haben Sie gefragt. 030 439 70765. Die Massenmedien, das Staatsfernsehen, der Staatsrundfunk sprechen stets von Klimaaktivisten. Wie würden Sie diese Leute nennen und was halten Sie von dem, was die machen?
Unmöglich finde ich sowas und die Polizei sollte da härter durchgreifen, definitiv. Und mir fällt da nichts, aber auch gar nichts mehr zu ein.
Kartoffelbrei und Tomatensoße oder Suppe gehört in die Tafel und nicht an irgendwelche Glasscheiben vor teuren Gemälden.
Es sind keine Klimaaktivisten, es sind Spinner und die sollten von der Polizei auch bestraft werden dafür.
Also als Aktivisten bezeichne ich lediglich Leute, die aktiv hier zum ihren Sozialbeitrag leisten. Das sind für mich Terroristen, die uns als Volk terrorisieren. Und lass die doch da festkleben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Keiner soll sich drum kümmern. Und auch nicht mit ihrem Öl und Geschabe die befreien. Macht es wie die Franzosen. Einfach abreißen.
Einfach nur egoistische und ungebildete Saboteure.
Meiner Meinung nach sind das keine Aktivisten. Das sind bestenfalls Terroristen.
Also für mich sind das Spinner und Bekloppte.
So wie es VW gemacht hat, fand ich richtig gut. Ne? Kleben lassen, Feierabend machen, Licht ausschalten, Tür zuschließen, ne? Und dann sollen sie da verweilen.
Also nochmal ganz deutlich auf den Punkt gebracht und zusammengefasst, die Klimakleber sind für die Hörer von 7 Tage Deutschland.
Ganz klar, das sind Terroristen und als solche müssen sie auch in der Öffentlichkeit, in den Medien wahrgenommen werden.
Deutliche Worte. So wie wir sie mögen, hier im Podcast der AfD. Damit herzlich willkommen noch einmal von mir. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Schönen guten Tag. Sie hören 7 Tage Deutschland, jede Woche am Freitag, der neue Podcast aus Berlin. Es geht um Geld. Es geht um richtig viel Geld. Im vergangenen Jahr allein gab es fast 600 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt für die parteinahen Stiftungen. Für alle, bis auf eine. Die der AfD nahestehende Desiderius Erasmus Stiftung hat aus diesem riesigen Topf genau 0 Euro bekommen. Die Altparteien wollen, dass das so bleibt. Die AfD sagt natürlich gleiches Recht für alle und muss sich dieses Recht nun einmal mehr einklagen. Vor dem Bundesverfassungsgericht wird seit dieser Woche verhandelt. Ein Urteil allerdings wird frühestens im kommenden Jahr erwartet. Peter Böhringer, stellvertretender AfD-Bundessprecher und Haushaltspolitiker, ist heute bei uns. Schönen guten Tag, Herr Böhringer.
Guten Tag, Herr Frier.
Was genau machen denn diese parteinahen Stiftungen und was bedeutet es für die AfD-nahe Stiftung, von dieser Förderung nun eben nichts abzubekommen?
Ja, eine gute Frage. Die Stiftungen sind schon was Besonderes in der weltweiten Landschaft, muss man fast sagen. Die politischen parteinahen Stiftungen, nur um diese geht es ja. Und davon gibt es bis jetzt genau 6 auf Bundesebene. Konrad-Adenauer-Stiftung, Ebert-Stiftung und einige andere bekannte. Jede Partei hat eine, auch die AfD. Die machen politische Bildung, Seminare, Veranstaltungen, Zehntausende von Veranstaltungen machen die Stiftungen alle zusammen jedes Jahr. Sie vergeben Stipendien und damit wird natürlich eine Milieubildung gemacht, faktisch eine Art Vorfeldarbeit für die Parteien. Das ist nicht vom Gesetz her so vorgesehen. Das Gesetz gibt es übrigens gar nicht. Eigentlich ist es einfach nur politische Bildungsarbeit. Aber natürlich, weil jede Stiftung das so auslegt, wie es die sie tragende Partei haben möchte, ist es natürlich schon ein Binden des eigenen Milieus in Form dieser vielen, vielen Veranstaltungen mit Hunderttausenden von Teilnehmern. Und wenn Sie fragen, was bedeutet das, wenn die AfD-nahe Stiftung, die Desiderius Erasmus Stiftung, davon nichts abbekommt? Ja, das war tatsächlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung diese Woche. Aber die Bedeutung ist eigentlich evident bei so vielen sehr politischen Teilnehmern, die alle Multiplikatoren sind auch noch, ist es ja völlig klar, dass wenn 6 Parteien, deren Stiftungen zehntausende Veranstaltungen machen dürfen, die AfD aber so gut wie keine, weil sie praktisch keine staatlichen Mittel bekommt oder überhaupt keine, dann wäre es ja völlig realitätsfremd anzunehmen, dass hier Chancengleichheit besteht. Natürlich hat das eine Rückwirkung auf die politischen Parteien und wir verlangen an der Stelle Gleichbehandlung. Wenn die Erasmus-Stiftung nichts bekommt, dann ist es letztlich eine Wettbewerbsverzerrung des Parteienstreits, des demokratischen Streits der Parteien, der immerhin in Artikel 21 und 3 Grundgesetz auch so festgelegt ist. Und dann sagen wir halt, entweder alle bekommen etwas, dann müssen wir eben entsprechend partizipieren, oder keiner. Auch dann wäre es fair, aber dieses, dass niemand was bekommt, steht irgendwie gar nicht zur Diskussion.
Sie haben es eben gesagt, es gibt für diese vielen hundert Fördermillionen bisher zumindest keine gesetzliche Grundlage. Das haben sich also die Altparteien so im gegenseitigen Einverständnis über Jahrzehnte jedes Jahr im Bundestag selber genehmigt?
Ja, es ist wirklich so, was bei einer derartigen Position 650 Millionen jedes Jahr unglaublich ist. Ich bin ja jetzt seit 5 Jahren im Haushaltsausschuss, davon 4 Jahre als Vorsitzender, und das gibt es in keiner anderen Position im Haushalt. Es gibt dieses Gesetz nicht, dieses Stiftungsgesetz. Es gibt eine privatrechtliche Vereinbarung von 1998, in der sich die damaligen Stiftungen, die immer noch die gleichen sind wie heute, mehr oder weniger geeinigt haben auf eine ausgemauschelte, ausgekungelte Finanzierung, die mehr oder weniger in Proportion steht zu den Wahlergebnissen der sie tragenden Parteien. Das ist dann in sich fair, aber nur dann, wenn alle partizipieren. Und so läuft das seit Jahrzehnten. Es ist im Haushaltsausschuss nie transparent geworden, obwohl ich das als Vorsitzender x-mal versucht habe, es transparent zu bekommen. Wer bringt eigentlich diese Summen in den Haushaltsplan ein? Die ändern sich jedes Jahr, meistens wachsen sie, auch die Proportionen verändern sich minimal mit den Wahlergebnissen, aber es ist nie klar, keiner ist wirklich verantwortlich, wer es eigentlich aushandelt, diese Summen. Und das geht nicht, das ist also schon seit Jahren hochgradig intransparent. Ja, und die AfD soll nichts bekommen, seit 2017, 18 nicht, obwohl uns jetzt wirklich diese Mittel zustehen, seit 2022 sogar nach der offiziellen Sprachregelung der Altparteien.
Nun hat ja Peter Böhringer das Verfassungsgericht, angerufen von uns, in dieser Woche das erste Mal verhandelt, mündlich verhandelt. Was hat denn dieser erste Tag in Karlsruhe an Erkenntnissen gebracht und hat das Gericht dabei eventuell auch schon Tendenzen erkennen lassen?
Das läuft beim Verfassungsgericht so, dass es eine Organklage war in diesem Fall der AfD als Partei, was schon die erste Schwierigkeit war, weil uns natürlich dann stundenlang vorgehalten wurde, könnt ihr überhaupt für eure DES-Stiftung, die ja eigentlich nicht parteiidentisch ist, sondern die ja eigentlich fern der Partei sein soll, überhaupt Klage erheben. Das ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches. Eine Gerichtsstandschaft gibt es öfter. Außerdem sind wir die einzige Partei als Organ, die hier klagen können. Das wurde nach langen Debatten, stundenlangen Debatten, dann am Ende meiner Meinung nach auch akzeptiert. Man bekommt da schon eine gewisse Rückmeldung, dass wir das dürfen. Es wurde auch nicht in Frage gestellt, dass unsere Hauptargumente Ungleichbehandlung und Verfahrenstricks diverser Natur wohlberechtigt sind. Das hat sich einfach aus den Vorträgen der anderen Stiftungen, die alle mit ihren Vorsitzenden und Generalsekretären anwesend waren, auch ergeben. Obwohl die natürlich kein Interesse an dieser Konkurrenz haben, war ihre Praxisschilderung schon sehr eindrücklich. Ja, es gibt hier eine Milieubildung, es ist wichtig und natürlich gibt es eine Rückwirkung auf die tragenden Parteien. Also das ist jetzt, glaube ich, vom Tisch. Damit kommen die anderen nicht mehr durch. Dann wurde mit Verfahrenstricks gearbeitet. Man hat uns gesagt, in der ersten Legislaturperiode wart ihr doch noch keine dauerhafte politische neue Strömung. Und deswegen durftet ihr 17 bis 21 schon mal gar nicht gefördert werden mit eurer Stiftung, was ein Trick ist, den man auch anders sehen kann, aber okay. Und 2022, als wir jetzt schon zum zweiten Mal im Bundestag waren, soll ausgeklammert werden. Da werden nun plötzlich ganz neue Argumente ins Feld geführt, nämlich ein sogenannter Verfassungstüff, dass die tragende Partei der Stiftung irgendwie 150-prozentig verfassungskonforme Arbeit machen muss. Ich sage 150-prozentig, weil es ja überhaupt keine Vorwürfe gibt, gegen die Desiderius Erasmus Stiftung irgendwie nicht verfassungskonform zu arbeiten. Es gibt sie gar nicht. Und auch gegen die AfD gibt es das nicht, höchstrichterlich bestätigt. Wir sind nach wie vor in Prozessen gegen den Verfassungsschutz, gewinnen die auch teilweise. In Hessen und Bayern haben wir die zumindest vorläufig auch schon gewonnen. Auf Bundesebene klagen wir noch gegen unsere Beobachtungen und schauen wir mal, wie das am Ende ausgeht. Trotzdem wurde in den Haushaltsvermerk, also die 650 Millionen fürs Haushaltsjahr 2022 für alle anderen Stiftungen eingestellt wurden, tatsächlich eingeschrieben, ja, nur genau 6 Stiftungen sind per Definition von uns Abgeordneten, wir reden also von Legislative, verfassungskonform arbeitend. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Ebert-Stiftung, die Hans-Seidel-Stiftung der CSU, dann die Naumann-Stiftung der FDP, die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken und die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen. Diese und genau nur diese 6 seien verfassungskonform. Und das legen wir jetzt als Haushaltsgesetzgeber fest. Das war absurd. Ich habe das damals schon im Haushaltsgesetzesverfahren massiv angegriffen als haushaltspolitischer Sprecher, weil das natürlich schreien, das sieht jeder Laie, dass das juristisch so nicht geht. Man kann sich ja nicht zur Judikative, zum Richter aufschwingen als Haushaltspolitiker. Und genau das haben die gemacht. Die Herrschaften haben das nochmal gemacht im Haushalt 23, den wir gerade auch verhandeln. Und damit, weil wir eben jetzt in der zweiten Legislatur sind und das alte Argument nicht mehr greift, ihr bekommt nichts, weil ihr noch zu jung im Bundestag seid. Deswegen haben sie jetzt ein neues Argument reingebracht. Und das ist alles eine Verzögerungsstrategie. Es kamen auch absurde Argumente. Es sollen ja nur neue Grundströmungen in der politischen Landschaft gefördert werden. Und da gäbe es ja keinen Platz mehr, weil diese 6 Altstiftungen alle Grundströmungen liberal, konservativ, freiheitlich, sozialistisch, sozialdemokratisch und so weiter ja schon abdecken würden. Aber es ist ja absurd, wenn die Altpartei, speziell CDU, FDP, die ehemals marktwirtschaftliche, freiheitliche, konservative und auch patriotische Strömung nicht mehr abdecken, dann ist die halt frei, dann gibt es eine neue Gruppierung, das ist die AfD. Und dann kann man ja keine neue Grundströmung fördern. Es gibt keine neue Grundströmung mit der AfD, es gibt einfach nur eine aufgegebene Grundströmung, nämlich genau die freiheitlich-patriotische. Das sind alles Hilfsargumente und Tricks, Verfahrenstricks, mit denen hier gearbeitet wird.
Besonders laut in dieser Woche ja die FDP. Sie hat sogar ein Gesetz gefordert, das ganz ausdrücklich die Förderung der AfD-nahen Stiftung verhindern soll. Wäre das überhaupt mit der Verfassung vereinbar?
Das Gesetz wäre natürlich vereinbar. Wir fordern das ja selbst. Mit dieser Klausel, wie ich ja eben schon erläutert habe, ist es nicht vereinbar. Grün und SPD wollen übrigens gar keines, weil sie dann besser mauscheln können. Also es kommt alles auf den Inhalt an, aber wenn man so eine Verfassungsklausel einbaut, dann ist halt Richterrecht hier im Spiel und die Manipulation durch den Regierungsschutz namens Verfassungsschutz würde dann den Parteienwettbewerb auch wieder stören. Zudem rechnen wir dann mit einer jahrelangen Verzögerung und das kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Also wir verlangen einfach nur kurzfristig Gleichbehandlung für unsere Stiftung.
Bisher geht die der AfD nahestehende Desiderius Erasmus Stiftung bei der Vergabe von vielen 100 Millionen Euro Förderung aus dem Bundeshaushalt leer aus. Mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will die AfD das nun ändern. Wir haben darüber gesprochen mit Peter Böhringer, dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher. Herr Böhringer, danke.
Alles Gute.
7 Tage Deutschland, Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Wenn bisher die Rede war von Volksverhetzung, dann wussten das auch die Nichtjuristen unter uns gut einzuordnen. Meist ging es darum, dass zum Beispiel Taten aus der Zeit des Nationalsozialismus verharmlost wurden. Doch die Ampel hat mit einem durchaus zweifelhaften Schachzug dieses Gesetz jetzt nicht nur verschärft, sondern auch ausgeweitet. Wer Kriegsverbrechen leugnet oder verharmlost, kann jetzt für mehrere Jahre ins Gefängnis wandern. Und das gilt nun nicht nur für vergangene, sondern auch für aktuelle Kriege. Ganz konkret, wer im Ukraine-Konflikt Verständnis für die Interessen Russlands bekundet oder sich sehr deutlich kritisch mit der Rolle der Ukraine auseinandersetzt, der begibt sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Stefan Brandner, Rechtspolitiker und stellvertretender AfD-Bundessprecher, ist bei uns. Schönen guten Tag, Herr Brandner, und herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland.
Dankeschön und alles Gute aus Gera wünsche ich erstmal.
Diese Gesetzesverschärfung, Herr Brandner, ist ja in der vergangenen Woche, in der vergangenen Sitzungswoche des Deutschen Bundestages von der Ampel mehr oder weniger durch den Bundestag gemogelt worden. Versteckt an ein ganz anderes Gesetz geheftet. Wie genau hat die Scholz-Truppe das denn gemacht?
Ja, das ist diese Unart von sogenannten Omnibus-Gesetzen. Das heißt, das ist wie so ein Bus, der durch die Gegend fährt und man schmeißt alles Mögliche rein. Und teilweise Gesetze, die nicht ansatzweise irgendwie im Zusammenhang stehen. Wir hatten in der Vergangenheit schon das Stiftungsgesetz wurde mit dem Infektionsschutz verbunden. Wir hatten diesen Flutopferaufbaufonds Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der wurde angehängt, auch als Infektionsschutzgesetz. Wir hatten jetzt Insolvenzrecht verbunden mit dem Eherecht. Also das wird immer ganz gerne gemacht, um Gesetzgebungsverfahren schnell zu machen, intransparent zu machen und aus der öffentlichen Debatte rauszuhalten. Und genauso war das hier auch. Und wären wir von der AfD nicht gewesen, wäre das auch gelungen.
Was halten Sie denn generell von einer solchen Praxis, von solchen Omnibusverfahren, dass im Grunde genommen die Öffentlichkeit und ja vielleicht sogar auch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages so ein bisschen hinter die Fichte geführt werden? Außerdem war es dann auch noch der allerletzte Tagesordnungspunkt, wenn ich das richtig nachgelesen habe, am vergangenen Donnerstag, wo dann auch die Aufmerksamkeit der Abgeordneten schon so ein bisschen schwindet. Was halten Sie von solcher Praxis?
Ja, sowas geht grundsätzlich gar nicht. Also man kann sich schon vorstellen, wenn beispielsweise im StGB, also im Strafgesetzbuch, was geändert wird, wenn man dann irgendwelche Änderungen in der Strafprozessordnung hat, also da, wo ein fachlich-sachlicher enger Zusammenhang besteht, da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man sagt, man ändert mehrere Gesetze in einem Verfahren. Aber bei den Beispielen, die ich Ihnen gerade genannt hatte, das ist eine völlig andere Regelungssachverhalte und in der jetzigen Problematik auch. Also es kam ja so daher, dass ganz unverfänglich das Bundeszentralregistergesetz geändert werden sollte, wo schon jeder anfängt zu gähnen, wenn er das den Gesetzesnamen überhaupt hört. Das stand auf der Tagesordnung und auf Wunsch der Koalitionsfraktion sollte das gänzlich ohne Debatte durchgewinkt werden. Wir als AfD haben gesagt, nee, auch das Bundeszentralregistergesetz muss besprochen werden, deshalb hätten wir gerne eine Debatte. Und die wurde dann am Donnerstag als letzter Tagesordnungspunkt aufgesetzt, etwa gegen Mitternacht. Und dann 2 Tage vorher wurde an dieses Bundeszentralregistergesetz plötzlich die, also jetzt ja inzwischen Gott sei Dank hoch umstrittene Änderung, Erweiterung des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung drangehängt. Und Gott sei Dank hatten wir eine Debatte beantragt, sonst wäre das gar nicht debattiert worden. Aber in der Debatte passierte dann Folgendes. Kein einziger derjenigen, die sich jetzt äußern, hat überhaupt in der Debatte dazu geredet. Geredet habe nur ich für die AfD-Fraktion. Und dann kam so eine durchgeknallte Grüne, die mich beschimpft hat, aber die sich zur Sache nicht geäußert hat. Also in der Sache selber hat nur die AfD geredet. Und wenn Sie jetzt die Berichterstattung der letzten Tage anschauen, da wird immer gesagt, ja, die Linken wären dagegen und die FDP würde das auch problematisch sehen. Aber die haben kein Wort gesagt. Sogar Frau Wagenknecht, die das Ganze angeblich ja öffentlich gemacht hat, sie hat nicht mal darüber abgestimmt. Also wir als AfD waren da wieder völlig auf dem richtigen Weg, dass zumindest ein paar Minuten das diskutiert wurde und inzwischen jetzt Gott sei Dank auch eine größere Sache wird, dass die Medien darüber berichten und wir uns darüber unterhalten. Vielen Dank dafür erstmal.
Sehr gerne. Nur eine Vermutung, Herr Brandner. Haben die anderen Fraktionen, die anderen Abgeordneten das Gesetz gar nicht bis zu Ende gelesen unter Umständen, weil es eben, Sie sagen, dass es so ein Thema ist, das jetzt nicht gerade für Spannung sorgt im Deutschen Bundestag?
Ja, ein Teil wird das gar nicht gelesen haben. Und ein großer Teil wird gedacht haben, das verstecken wir mal irgendwo, bevor das kontrovers debattiert wird. Aber wir bereiten die Sitzungen gründlich vor als AfD. Deshalb ist es uns aufgefallen. Und ich kann Ihnen mal vorlesen, wie das jetzt geht. Also das muss man sich vielleicht mal anhören, was da jetzt unter Strafe gestellt wurde. Künftig ist das öffentliche Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe gestellt, wenn die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Also das ist eine hochkomplexe Vorschrift. Alleine der Punkt, jetzt mal für die Feinschmecker unter uns, dass das Verharmlosen von Kriegsverbrechen jetzt unter Strafe steht. Mhm. Wer muss denn jetzt beurteilen, ob ein Kriegsverbrechen vorliegt? Der Amtsrichter in Brandenburg an der Havel, der wird jetzt konfrontiert mit einer Strafanzeige, weil irgendjemand irgendwas geäußert hat und der kann nur verurteilen, wenn es ein Kriegsverbrechen war. Also muss der Amtsrichter jetzt erforschen, ob da ein Kriegsverbrechen vorliegt in der Ukraine oder wo auch immer. Also diese Vorschrift ist völlig, völlig neben der Sache und bringt viel mehr Unklarheit als Klarheit.
Frage an den Juristen, was ist eine gröbliche Verharmlosung?
Ja, das ist der nächste Punkt. Billigen, leugnen oder gröblich verharmlosen. Das ist natürlich völlig offener, ein unbestimmter Rechtsbegriff. Klar, das gibt's öfter mal, unbestimmte Rechtsbegriffe. Aber genau das ist ja hier beabsichtigt. Also wir haben jetzt, da wird gesagt, ja, wir haben ja Gerichte und dann kann man in die Rechtsmittel gehen. Wir haben auch noch ein Bundesverfassungsgericht und die werden dann abwägen hinterher, ob das Meinungsfreiheit war oder nicht. Aber jetzt kommt, bis das mal ausgeurteilt ist, werden viele, viele Jahre vergehen. Und diese vielen, vielen Jahre hat jeder eine Schere im Kopf und traut sich einfach aus Angst vor diesem völlig unklaren Straftatbestand nicht mehr seine Meinung zu äußern. Genau das ist beabsichtigt. Jetzt kann man sagen, ja, es ist keine Meinung, wenn man über Völkermord überhaupt was sagt oder dann auch noch kritisch. Aber natürlich ist das eine Meinung. Wir haben immer Meinungsfreiheit. Und warum muss jemand ins Gefängnis im Ernstfall, wenn er eine unbequeme, vielleicht auch unappetitliche Meinung vertritt? Das erschließt sich überhaupt nicht.
Sie sind nicht der Einzige, der von einem Angriff auf die Meinungsfreiheit spricht. Da gibt es einige. Haben die eine Chance, eventuell was zu erreichen? Kann dieses Gesetz nochmal wieder angefasst, eventuell zurückgenommen werden?
Naja, da muss halt jemand mal jetzt versuchen, wie weit er gehen kann und es auf ein Strafverfahren ankommen lassen und dann übers Amtsgericht, das Landgericht, das Oberlandesgericht, vielleicht auch noch, je nachdem, wo man anfängt, über den Bundesgerichtshof zum Bundesverfassungsgericht gehen und das Ganze mal mit viel Geld, Zeit und Nerven durchfechten. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, das ist kein AfD-Spezialthema. Sogar hier der ja nicht überall beliebte und geachtete natürlich Georg Restle aus dem Staatsfunk beispielsweise, die Taz, die haben auch kritisch darüber berichtet. Also das ist eine Sache, die eine extreme Bandbreite hat und die dazu dient, also wirklich Unruhe in der Bevölkerung zu schaffen, bei den Bürgern zu schaffen und die Meinungsfreiheit weiter einzudämmen. Zumal ja auch, jetzt sagen alle, ja, das geht ja hier, das sind ja nur die Putin-Versteher, die so argumentieren. Nein. Es ist auch, wenn ich jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass auf ukrainischer Seite Kriegsverbrechen begangen werden, auch wenn ich da anfange rumzumutmaßen, um das Ganze zu verharmlosen oder gröblich zu verharmlosen, stehe ich mit einem Bein schon im Knast. Also unabsehbar, was daraus wird.
Kann man der Ampel unterstellen, dass sie versucht damit, eine kritische Diskussion über den Ukraine-Konflikt wie auch immer geartet zu unterdrücken? Oder ist das erneut, Stefan Brandner, nur ein fürchterlich schlecht gemachtes Gesetz der Ampel?
Also ich bin ja bekannt für lange Antworten, Herr Frier, aber in dem Fall sage ich Ihnen ja, mit der ersten Vermutung haben Sie recht.
Sagt Stefan Brandner, Rechtspolitiker und stellvertretender AfD-Bundessprecher bei uns im Podcast. Herr Brandner, Dankeschön dafür.
Herr Frier, ich bedanke mich auch und bis demnächst.
Und damit herzlichen Dank an alle, die heute mit dabei waren in der neuesten Ausgabe unseres Wochenend-Podcasts. Wir danken dem Haushaltspolitiker Peter Böhringer, wir danken dem Rechtspolitiker Stefan Brandner und wir danken den Hörern von 7 Tage Deutschland, die uns ihre Meinung gesagt haben heute zu den Klimaklebern. Haben auch Sie eine Meinung und würden die gerne hier im Podcast hören, dann rufen Sie uns einfach an. 030 439 70765, das ist unsere Nummer. Berlin 030 439 70765. Sie können anrufen oder per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Am Mikrofon war Detlef Frier. Danke für Ihr Interesse. Eine gute Woche. Wir hören uns wieder in genau 7 Tagen. Hier. Tschüss.